Hallo und herzlich willkommen am Pfingstmontag. Pfingstmontag hört sich gut an. Mann, wo ist die Zeit hin? Ich kann mich noch gut an Weihnachten erinnern und jetzt haben wir schon wieder Pfingsten. Das ist zum Verrücktwerden. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen dem Alter geschuldet und ich glaube, dem Heinz geht's so ein bisschen ähnlich. Was? Die Zeit rennt immer schneller.
Ja, aber seit Einstein wissen wir ja, dass Zeit relativ ist. Herzlich willkommen zum neuesten Audiocast. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Wir haben diesmal zwei größere Themen uns vorgenommen, die an sich eine weite Zeitspanne umfassen, lieber Wolfgang.
Ja, ziemlich weit. Und was wir vielleicht den neuen Zuschauern sagen müssen, wenn auf unseren Montag, an dem wir immer unseren Audiocast veröffentlichen, jetzt seit fast 7 Jahren, wenn das ein Feiertag ist, dann wollen wir Sie eine Stunde lang aufhalten mit interessanten, vergnüglichen, aufregenden oder ähnlichen Themen. Und heute, Pfingstmontag, ist dummerweise ein Montag, also müssen wir doppelt so viel arbeiten. Für Sie tun wir es aber gern. So, da wollen wir auch gleich mal mit dem ersten großen Thema beginnen, und zwar geht es um Rechenzentren. Und wen könnte man besser zum Thema Rechenzentren befragen, beziehungsweise ein Gespräch an gar nicht immer ganz so ernstes und dennoch mit guten und tiefen Fachwissen im Hintergrund Gespräch. Das ist der Rudi Kulze aus München. Und ich denke, jetzt, Heinz, übernimm du.
Hallo nach München, Rudi Kulze. Wir haben heute etwas vor. Wir wollen uns mit Rechenzentren beschäftigen. Wenn man bedenkt, dass wir beide an sich die meiste Zeit unseres Arbeitslebens in der PC-Ära verbracht haben, ist es doch schon Rudi, es ist ein Abenteuer für uns.
Es ist ein Abenteuer für uns und zurzeit durch diesen starken Paradigmenwechsel, also die starken Veränderungen, auf dem professionellen Einsatz, so auf allen Ebenen der IT und diesem Wechsel, sind die Rechenzentren wieder in das Rampenlicht geraten, so kann man es mal sagen. Das ist übrigens ganz interessant, auf Englisch heißt Rechenzentrum Data Center, während es bei uns heißt Rechenzentren. Das spielt einerseits der Vorgang Rechnen, Computing, also eine Rolle, während beim anderen Data Center. Das, was heute passiert, ist der Ausdruck Data Center eigentlich richtig, weil es geht ja um diese massive Datenverarbeitung, die eine Renaissance im Bewusstsein erlebt.
Ja, angefangen hat, also ich selber kenne das von mir, ich habe so 65 ungefähr die erste Mal mit einem Mainframe zu tun gehabt. Das war damals eine IBM 360 mit 4 Kilobyte Speicher, also nicht 4 Megabyte oder so, 4 Kilobyte Speicher. Und später im Studium hat man schon eine Siemens, die hatte schon 8 Kilobyte Speicher und Lochstreifenlaufwerke.
Ja gut, der damalige IBM-Chef aus der Gründerphase hatte gedacht, er kann sich eigentlich nur 5 Rechner für den Weltbedarf vorstellen.
Womit er ja nicht ganz recht behalten
hat. Nee, kann man nicht so sagen.
Die Millionen Rechner, die heute unterwegs sind. Aber du hast ja auch in der Großrechnerzeit, also früher war es ja mal so, das alte Rechenzentrum, das klassische Rechenzentrum der Vergangenheit, war ja so ein Elfenbeinturm. Da standen denn die Rechner rum, damals waren es zum großen Teil Mainframes, da durfte auch keiner rein und die hatten Batchläufe.
Ja, also die Hauptanwendung dieser frühen Zeit waren auch Industrieinstitutionen, die Geld hatten, nämlich die Finanzwirtschaft, also Banken und Versicherungen. Und die haben also diese massiven Verarbeitung ihrer Tageseingänge, dazu brauchen die Mainframe-Architektur. Die ist auch gemacht, der Mainframe ist dazu da, ganz hohe Eingangsausgang, I.O., Dinge aus Transaktionen zu verarbeiten und die nachts dann in einem Batchlauf zu verteilen in Datenbanken. Das ist grob vereinfacht. Daher stammt das und daher stammt auch, sagen wir mal, der erhebliche Erfolg der IBM der frühen Jahre.
Ja, wobei man sagen muss, die IBM ist ja an sich als hervorgegangen aus einer Datenerfassungsidee vom Hermann Hollerith, der Lochkarte. Gut, die kommt aus 1800 irgendwas. Aber der hat erstmals die Lochkarte eingesetzt, um, ich glaube bei einer Volkszählung war es, große Datenmengen zu sortieren und verarbeiten zu können.
Ende des 19. Jahrhunderts Volkszählung, da haben die große Probleme gehabt. Die Löcher stammen ja von Webstühlen und Musikwalzen und sowas ähnlichem, also von solchen automatischen Geräten. Und der Hermann Hollerith, Sohn von pfälzischen Auswanderern in der Nähe von Maikammern, der hat die Datenverlochung auf diesen Anwendungsgebieten erfunden. Und darum ist da die 80 Zeichen in einer Zeile stammen von den Lochkarten und sind heute noch Standard in der IT. Das ist nicht direkt die IBM ist daraus gewachsen, so linear, sondern in der Gründungsphase hat die Übernahme von Hollerith eine Rolle gespielt. Ich würde es vorsichtiger so ausdrücken.
Dann gab es ja lange Zeit die IBM-Konkurrenten. IBM war damals dominierend. IBM hatte so viel Gewinn, wie der nächstgrößere als Umsatz hatte. Da gab es dann so Firmen wie, die kennst du sicher auch noch, Boros, Perry, Unisys, also Univac.
Ja, der größte Nummer zwei war DEC, Digital Equipment, den man heute überhaupt nicht mehr kennt leider. Die große Nummer zwei war lange DEC.
Ja, die sind ja dann über Compaq in HP aufgegangen.
Ja, aber das ist ein ganz trauriges Kapitel der IT.
Die Mainframes waren ja so Control Data für die Wissenschaftler. Oder eben die Univac, die NCR. Dann gab es auch zwei deutsche Mainframe-Anbieter. Das war die Siemens mit dem Betriebssystem BS2000, das in Teilen heute noch lebt. Und es gab die Telefunken TR-440. Das war, damals haben wir versucht, dann die Tektronix-Terminals, Grafik-Terminals an die Rechner anzuschließen. Und der Telefunken war immer unser Albtraum.
Der Telefunken, das ist aus deiner Ecke, da habe ich keine Erinnerung. Aber bei vormals Siemens IT, heute ist es ja ganz Fujitsu, die haben heute noch eine Gemeinde, ich habe gerade vor wenigen Tagen die Einladung auf die nächste Mainframe-Veranstaltung von vormals Siemens, heute Fujitsu bekommen. Die gibt's also noch wegen ihrer User-Gemeinde, die zum Beispiel die Deutsche Rentenversicherung ist da dabei.
Ja, das waren dann die großen Mainframes, die da rumstanden. Und dann gab's eben das, was du so eben schon sagtest, die eine Nummer kleiner, ja, kann man vielleicht so sagen. Da gab's eben die DEC, Digital Equipment, da gab's Prime, Data General, Honeywell, HP, Hewlett Packard, gab's dann Nixdorf, Mai.
Lass es mal so ausdrücken, was ich in Wikipedia gelesen habe. Der Olsen, das war ja der Gründer von DEC, hatte mit dieser PTPL-Schiene, die wir gerade zitiert haben, oder auch später mit Wechseln, der sah die Aufgabe, dass man machbares IT in einer Größenordnung anbietet, also nicht so wie heute PC, aber in einer Größenordnung, die nicht völlig abhängig von dieser proprietären Mainframe-Welt der IBM ist. Das war dem seine Aufgabe, seine Mission, und das hat er in seiner Zeit auch gut gemacht. Ne?
Wobei die PDP ja eine Sonderrolle spielte, die war ja überall zu finden. Ich kenne sie, ich komme ja mehr aus der Technik raus, also aus der IT wirklich raus.
Aus der IT-Technik. Also Technik komme ich auch, aber du kommst aus der IT- und Fernsehtechnik.
Ja, da stand die PDP überall rum. Jede Ampelsteuerung, jede Fabriksteuerung, da stand entweder Siemens-Rechner rum oder PDP-Rechner rum. Und der Vorteil der PDP war, sie hatten damals schon ein offenes Bussystem, sodass jeder, der halbwegs Schaltungen entwickeln konnte, Platinen dazu bauen konnte. Und damit war es möglich, die PDP mit der normalen physikalischen Welt zu verbinden. Deswegen eben die Ampelsteuerung, deswegen eben auch die Fabriksteuerung, die drüber liefen.
Also ich meine, das war der erste Ansatz von expliziten Anwendungsrechnern.
Ja, genau das.
Also nicht Datenschaufeln, speziellen Datenschauf, wie der Mainframe ist, als Architektur, sondern richtige Anwendungsrechner, die später in den Personal Computern ihre Erfüllung gefunden haben.
Das war dann die Weiterführung. Ja gut, der PC, der Personal Computer, war ja auch der Tod von Digital Equipment. Der Ken Olsen hat ja den Trend nicht sehen wollen oder hat den falsch eingeschätzt, genau wie Heinz Nixdorf zum Beispiel.
Wie Heinz Nixdorf. Beide sind da namhafte Pioniere, die das nicht sehen wollten.
Ja. Und dann hat Digital Equipment noch die VMS, 1980 rum muss das gewesen sein, also die WEX mit dem Betriebssystem VMS auf den Markt gebracht. Das übrigens interessanterweise heute noch weiterlebt, das VMS, obwohl es die Firma DEC schon lange nicht mehr gibt.
Ja, solche Architekturen leben weiter, ohne Zweifel.
Ja, die Softwarearchitektur, die haben wir heute auf unserem Schreibtisch stehen. Das ursprüngliche Windows NT, entwickelt von David Cutler, der auch VMS entwickelt hat, der hat die gleiche Architektur, auf den PC übertragen. Das gleiche Softwarearchitektur. Und das ist die Basis heute noch des Windows-Betriebssystems.
Ja, der hat sich von Gates rüberholen lassen, als sich so erste Schwierigkeiten bei Deck abzeichneten an der Ostküste. Das ist ja auch eine Ostküsten-Westküsten-Story, ne? Mhm. Da ist der rüber. Und der ist der Vater des Windows NT, ist richtig. Und damit ein ganz wichtiger Pionier, der leider auch wenig gekannt wird.
Aber den Erfolg, den Deck dennoch errungen hat, die Microsoft mussten noch 150 Millionen Dollar Lizenzgebühren an Deck bezahlen, wegen Windows NT, wegen der Architekturgleichheit.
Ist leider Portokasse.
Ja, Deck ist dann ja auch aufgekauft worden von dem damaligen führenden PC-Anbieter Compaq.
Compaq aus Houston, Texas, und hat denen den Tod ins Haus gebracht. Die haben sich an Deck übernommen und verschluckt, unser deutscher Eckhard Pfeiffer.
Und dann sind sie eben bei Hewlett Packard gelandet, bei HP.
Bei Hewlett Packard gelandet, von der wenig talentierten Fiorina, die erste, sagen wir, Chefin dieser Neuzeit der HP war. Und die hätten sich beinahe auch daran verschluckt. Also die Deck-Mannschaft war ja deutlich größer wie die Compaq-Mannschaft. Also sagen wir, emotional, wirtschaftlich hat da gar nichts gestimmt. Und diese Merger in der IT-Industrie sind so recht bekannte Fälle, wo man immer Stirnrunzeln nach hat. Also die Deck-Compaq-Story und dann zu HP hin ist eine äußerst interessante Story. Durchaus was für Lehrbücher und Lehrende. Und sind leider weg. HP spielt heute noch eine große Rolle, die das ganze Erbe da in sich trägt. Und IBM, da müssen wir vielleicht auch von seinem Microsystem, da kannst du einen kurzen Ausflug nochmal machen, von der Hardware her. Also ein bisschen was ist schon noch da.
Ja gut, die Sun Microsystems haben ja angefangen, Stanford University Network, mit Workstations, die vernetzt waren, die auf Unix basierten und die schon von Hause aus ein Ethernet mitbrachten und deswegen untereinander Daten austauschten. Denn man muss ja eins vor Augen halten, als so 1981 war es, der PC auf den Markt kam oder vorher noch der Apple II auf den Markt kam, da wurden die Daten per Floppy ausgetauscht oder ja, per Band ausgetauscht.
Keine Vernetzung, ist richtig. Das war noch nicht so entwickelt.
Nee, die gab's zwar, die Netze, alles, aber die waren nur an Universitäten.
Ja, das war hochwertige Forschungseinrichtung, teuer, ne? Die Pioniere von damals, das war auf einer völlig anderen Ebene.
Und der Andreas von Bechtolzheim, also der Hardwaremann von Sun und der Bill Joy, die haben dran geglaubt, dass die Arbeitsplätze zukünftig vernetzt werden. Und die haben das dann auch entsprechend umgesetzt in den Sun Workstations. Dann gab's noch den anderen Anbieter, Apollo Domain, der ja dann auch in HP aufgegangen ist.
Übrigens die Vernetzung, also gerade die Universitäten, speziell die amerikanischen oder diese Hochelite-Universitäten wie Stanford oder Berkeley oder MIT an der Ostküste, ne, mit deren Vernetzungsbedarf, das war die Triebfeder, meine ich, der wissenschaftlichen Begründung dieser Vernetzung, die bis heute noch muss das als eine Triebfeder der IT gelten, Heinz.
Ohne Vernetzung gibt
es auch kein Internet, also in der technischen Ausführung. Internet wurde erfunden, weil es die Militärforscher gebraucht haben, aber die Technik dazu kam von denen.
Ja gut, die ursprüngliche Technik kam aus Xerox PARC sogar.
Ja, vieles von der Technik kam aus dem Xerox, aber das ist ja auch neben Stanford, ne?
Ja, wir hatten also dann dann passierte es, da kam Ende der 70er der Apple auf den Markt, der Apple II, und landete plötzlich in den Büros, weil es gab, Multiplan war es, glaube ich, Tabellenkalkulation. Und beim amerikanischen Arbeitsleben, wo jeder Reporting machen muss, war das natürlich die große Erleichterung, wenn man nicht mehr alles zu Fuß schreiben musste, die großen Formulare, und dann wieder ausradieren musste. Man konnte es einfach elektronisch machen.
Kann ich bestätigen. Landete auch in meinem Büro. Damals hatte ich ja noch mein Ingenieurbüro. Und das ist vielen nicht bewusst. In Deutschland war es ja die Textverarbeitung. Die Killer-Applikation für PCs war aber in den Vereinigten Staaten, war es die sogenannte Spreadsheet, also die Tabellenkalkulation, weil die da immer alles so kalkulieren mussten. Die Putzfrau musste vorauskalkulieren, wie viele Rollen Klopapier sie im nächsten Monat brauchen. Und das war die Killer-Applikation, die den PC den Durchbruch gebracht haben. Das erste Programm war Multiplan, das ist richtig.
Ja, und dann musste IBM antworten, denn mit den Mainframes konnte man nicht in die Büros rein. Und deswegen wurde ja der IBM-PC entwickelt. Da gibt's auch ganz viele Geschichten drumherum. Dreckigen Zwölf nannte sich das Entwicklerteam.
Und ja, das waren Leute in Houston. Das war die Terminal-Abteilung, IBM-Terminal-Abteilung in Houston. die hatten den Auftrag, auf die Erfolge von Apple, Commodore, PET und Tandy zu reagieren.
Ja, und die haben dann eben einen 8-16-Bit-Rechner entworfen mit maximal 1 Megabyte Speicher, denn mehr braucht der Mensch ja nicht, genau wie man nur 5 Rechner weltweit brauchte. Auch ein IBM-Irrtum.
Also das, was bei der Mainframe passiert ist, ist dann beim PC wieder passiert.
Genau. Und man wollte von Digital Research damals das CPM-Betriebssystem haben, aber du kennst die Geschichte.
Ich habe noch auf CPM programmiert, so wie du auch. Ja, also das ist mein Eintritt in meine eigene Büroanwendung. Beim Studium hatte ich schon ein bisschen IT-Ahnung. Aber nicht so gut wie unsere Stars da. Aber also bei meiner persönlichen Anwendung bin ich da eingestiegen.
Und CPM, also Digital Research, wollte IBM das Betriebssystem nicht liefern, angeblich weil die Frau keine Lust hatte oder irgendwie sowas war.
Ja, der Mann war gerade in Hawaii und die Frau war IBM-Feind und so weiter. Der Gates hat ihn nämlich erst zu denen geschickt und gesagt, nein, da bin ich nicht zuständig, geht einmal zu denen. Die haben das aber emotional abgelehnt, also die Ehefrau von dem. Und dann sind sie zum Gates zurück und dann hat der Gates sich also es vielleicht stark in Anführungszeichen breitschlagen lassen, das doch für die IBM zu machen.
Und hatte damals nichts.
Hatte nichts oder irgend so ein bisschen was aufgekauft. So.
Nein, er hatte für CUDAS aufgekauft. Quick and Dirty Operating für Quick and Dirty Operating System.
Ja, da gab es so Derivate, dass man das auf der Ebene machen konnte, was CPM auf den anderen war. Ja.
Ja, Seattle Software hatte sie für sich selber gebaut. Haben dafür $50,000 damals in Source Code gekauft, mussten aber dann hinterher, gab es dann Streitigkeiten, rechtliche Streitigkeiten, da haben sie nochmal ein paar Millionen Dollar denen nachbezahlen müssen. Aber wo ich an sich drauf hinaus wollte, als denn der PC oder der Arbeitsplatzrechner auf dem Markt war, haben wir alle gesagt, ich vor allen Dingen, jetzt brauchen wir keine Rechenzentren mehr.
Das glaube ich dir, dass du das gesagt hast.
Danke.
Ja, das haben viele, das war weit verbreitet, Siegeszug der PC-Welt, ne? So heißt auch heute noch eine Zeitung und so weiter. Also das ist ein Riesenthema, das nicht zu Ende ist.
Interessant ist ja dabei, wenn wir jetzt mal in die heutige Zeit rüberkommen, dass es das Rechenzentrum immer noch gibt. Also die Prognose, die wir in den 80er, Mitte der 80er Jahre gestellt haben, also irgendwann gibt's keine Rechenzentren mehr, dann kam ja auch die Vernetzung der PCs so langsam in Gange. Dann haben wir gesagt, ja gut, dann tauschen wir einfach die Daten über Netzwerk aus, dann brauchen wir keine PCs. Dann gab es die ersten Festplatten, 5 Megabyte für 10.000 Mark. Das war meine erste. Und mehr haben wir geglaubt, brauchen wir nicht. So, aber jetzt, wenn wir heute mal in die Unternehmen gucken, die haben immer noch Rechenzentren.
Ja, ich würde sogar eine Renaissance der Rechenzentren nennen. Ich glaube, der Grund, ich beobachte das ja sehr stark, weil ich gelegentlich die Texte für Broschüren mache, die sich mit dem Thema beschäftigen und drum da tief drin bin. Bei den x86, also PC x86 Welt, wenn ich da so große Cluster bundle, kommt ein Moment, wo das sowohl von der physikalischen Versorgung wie auch von der logistischen Versorgung her einfach explodiert. Es ist nicht mehr handelbar. Und das ist der, glaube ich, der Auslöser zu einem Back to the Future of Data Center, würde ich mal sagen, also eine Rückkehr zu, sagen wir, gut organisierten Rechenzentren. Und der Vorgang ist zurzeit stark im Gange.
Ja, lass mal schauen, was wir heute haben. Also heute steht im Rechenzentrum einmal, wie nennst du sie immer so schön, Schüttgut, also die x86-Rechner. Das sind also denn die Webserver, die Mailserver, Datenserver, FTP-Server.
Von der Anwendung her, die dringend gebraucht werden.
Ja. Datenbanken, also das Wichtigste sind wahrscheinlich Webserver.
Und Mailserver und Webserver ist wichtig.
Ja, und was eben rumsteht, sind heute, ja, die beiden größten Anbieter sind für diese Rechnerklasse, ist eben Dell, HP, Lenovo vielleicht noch.
Ja, ein bisschen andere Reihenfolge. Nummer eins ist nach wie vor jetzt HP nach den letzten Zahlen, die du mir auch geschickt hast. Dann kommt IBM und dann kommt Dell, Lenovo, ja, ist richtig.
Das ist also diese kleineren Rechner. Dann haben wir noch ein paar Sondermaschinen rumstehen. Zum einen die Mainframes, die es nach wie vor gibt. Und zwar haben die eine ganz spezielle Aufgabe, Rudi.
Ja.
Das weißt du besser als
ich. Ja, kann ich ein schönes Beispiel sagen. Also ich habe eine Broschüre gemacht für ERP, also SAP, auf Mainframes. Und da war der Grund der, es gibt Mainframe-Kunden. Ein Beispiel, die Verwaltung der weißrussischen Staatsbahnen oder irgendwelche, also große Organisationen, entweder staatlich oder staatlich ähnliche wie Eisenbahn, wie Flugzeug, weiß der Kuckuck was. die alle damit konfrontiert sind, dass sie sehr massives Data Handling machen, dass die also große Transaktionen, I.O. und so weiter haben. Das sind Mainframe-Kunden seit Jahrzehnten auf der Welt, werden entsprechend bedient. Und die würden dann auch mit so etwas, was eigentlich ihre Blüte auf dem Schüttgut gemacht hat, wurden damit als Sonderfall bedient. Daher habe ich die Erfahrung. Aber die Mehrheit von solchen Geschäftsprozessen, ERP, also SAP mit seinem ERP, ist ja der King of Geschäftsprozesse, ne? Und die laufen also weitgehend auf Schüttgut, auf x86, hochwertig heute mit dem Xeon zum Beispiel von Intel, ne? Und diese Schlacht ist völlig im Gang.
Aber der IBM, die IBM ist nach wie vor der King of the Mainframes.
Ja, fast einzige. Es gibt ein bisschen Sonderdinge, aber IBM ist King of Mainframes, hat da einen Kundenkreis, der leicht wachsen kann, wenn bestimmte Bedürfnisse in bestimmten Staaten oder manchmal Sonderanwendungen im Mittelstand. Das ist so, das ist IBM, richtig.
Jetzt hat IBM, genau, bleiben wir mal gerade bei denen, noch eine Sonderstellung, den PowerPC mit dem Watson-System drauf, also dieses intelligente Textverstehsystem, ganz primitiv ausgedrückt.
Haben Sie was Neues erfunden? Also Watson läuft auf dem IBM RISC-Prozessor, also Power. Also ein anderer wäre der Ultra von Sun Microsystems, den es in Dingen noch gibt. Früher gab es mehrere, diese Szene der RISC-Prozessoren ist weitgehend verschwunden. IBM sind da die einzigen, die stark auf Power setzen. Vom Prozessor her sind sie nicht so ganz erfolgreich, wie sie eigentlich sein müssen. Beim Watson ist denen was gelungen. Heute gehört er mit zu dem Schlagwort von Big Data. Und im Fall Watson ist die Maschine dort stark, wo sehr viel Wissen in textbasierten Unterlagen ist. Also der erste Einsatz waren ja die Medizinforschung. Also die Watson-Struktur kann massiv Texte lesen, Patientendaten und Forschungsdaten und daraus plausible Angebote für den Forschenden machen. Das ist die Watson-Geschichte in sehr kurzer Version.
Das ist also der Berater für den Fachmann.
Der Berater für den Fachmann, im Fall Watson direkt im Rechenzentrum am Schreibtisch. Watson soll ja auch wird in der Cloud jetzt angeboten. Es gibt noch kleine Berater, auch so eine Geschichte, Siri und ein paar so Dinger, die auf den Smartphones das machen.
Also das ist ein Sonderfall, eine Sonderanwendung, die da gebaut wird. Und ich meine, dass IBM mit dem Power-Chip weitermachen will, sieht man, haben wir darüber berichtet, die Open Power Foundation, also IBM öffnet sich mit ihrer Architektur ihren Partnern gegenüber. Das war ja früher nie der Fall, war IBM, gut, beim IBM-PC, der war auch offen, der Bus, aber sonst die Mainframes und die größeren Rechner haben sich IBM ja nie reinschauen lassen.
Also IBM war King of Proprietär und jetzt machen sie nach außen das gerade Gegenteil an Politik.
Es gibt noch eine Klasse, die in den Rechenzentrum heute schon rumsteht. Das sind die Supercomputer, die HPCs, High Performance Computing. Die man also braucht für wissenschaftliche Berechnungen, Wetter, Kernphysik, Militärs. Die NSA braucht sowas, um abhören zu können. Und da gibt's auch ein paar Anwender. Es gibt ja auch so eine Hitliste da, Top 500, die interessanterweise im Moment von Chinesen angeführt wird mit dem Tianhe 2, übersetzt Milchstraße 2. Der immerhin 3,12 Millionen Computing Cores hat, also Kern hat. Die sind immer zusammengesetzt aus einem Prozessor und einem Grafikprozessor, der für die Matrizenoperationen zuständig sind. Also der normale Prozessor bereitet die Daten auf, übergibt den dem Grafikprozessor, der GPU, und kriegt dann die Ergebnisse zurück. Denn man hat gerade hier im Wetter, wenn man vorstellt, hat man schnell mal ein paar Millionen Gleichungen, ein paar Millionen
Runden können. Bei diesen Wissenschaftlichen, das nennt man MPP, Massiv Parallel Processing, ne, wo sehr viele Daten in einer parallelen Struktur ganz schnell verarbeitet werden durch Parallelität. Und diese High-Performance-Rechner sind dafür gebaut. Mhm. Also in Deutschland sind zwei bekannte. Eines ist in Jülich, im Forschungszentrum in Jülich, da in der Nähe von Aachen, soweit ich weiß. Du bist ja der Rheinländer. Ja. Und bei uns in München, in Garching, steht ein anderer Rechner von der IBM in dieser Art. Also das sind unsere beiden großen. USA ist Lawrence Livermore zum Beispiel, bekannte Forschung.
Ja, da steht die Nummer 2, der Titan, das ist eine Cray. Der Cray hat ja auch eine interessante Geschichte. Der Simon Cray kam ursprünglich von Control Data, also einem Mainframe-Entwickler in der tiefsten Vergangenheit. Der hat dann sich selbstständig gemacht, hat diesen Kaminofen gebaut, den ersten Supercomputer, den es gab. In Aachen steht noch irgendwo, in Jülich steht noch einer als Ausstellungsstück. Der sah aus wie so eine runde Bank. Seine Firma ist dann übernommen von Silicon Graphics, damals dem Hersteller von grafischen Workstations für Trickfilme und sowas wurden die gebraucht.
Eines deiner Lieblingsthemen.
Eines meiner Themen. Und die Silicon Graphics konnte dann mit den Workstations nicht weiter bestehen, weil die PCs heute so leistungsfähig sind wie früher die Workstations. Und die haben sich dann wieder auf Supercomputer konzentriert und heißen heute auch wieder Cray. Und wie gesagt, der Titan ist der zweitschnellste Rechner der Welt. Und dann gibt's eben noch, in dieser Klasse gibt's dann eben noch die NEC, die sehr stark sind, die Earth Simulator waren lange Zeit und natürlich eine Firma, die du gar nicht kennst, die IBM mit ihrem Gene Q zum Beispiel.
Ja, gerade Gene Q.
Der also, ist Nummer 3 auf der Welt.
Immer, wenn ich in der Zeitung so lese, da wird alles in einen Topf geschmissen. Ne? Also der Begriff Großrechner ist schon gut, aber dann gibt's eben die, ich nenne es mal verwaltungsorientierten Großrechner, wie eben die Mainframe-Architektur oder die HPC, diese wissenschaftlich und ingenieurtechnischen, die massiv Parallelverarbeitung, Vektor, mathematisch orientiert sind. Und dann gibt's die letztlich die Maschine, die Arbeitspferde für die Rechenzentren, von der wir ja reden in unserer Sendung.
Ja, wie sieht das denn? Da müssen wir uns mal überlegen. Status heute ist, wir haben ein paar Mainframes da stehen, ein bisschen platt ausgerückt, Entschuldigung. Wir haben Supercomputer da stehen, wir haben Webserver da stehen. Aber die Aufgaben der Rechenzentren wird sich doch in der Zukunft massiv ändern.
Also diese Mainframe und HPC sind Sonderrechenzentren. Die spielen im normalen Enterprise, also Unternehmensrechenzentren oder deren Angebot keine Rolle.
Ja, jetzt da werden wir uns wahrscheinlich nicht ganz einig. Jetzt gehen wir mal aus davon, was haben wir in der Zukunft im Rechenzentrum. Was im Moment sehr propagiert wird, was auch bei uns überall durchläuft, ist Big Data.
Big Data und Cloud sind die großen Themen. Angebotsform ist Cloud, deutlich vereinfacht ausgedrückt Mietsoftware. Man kauft das nicht alles und richtet es bei sich ein, sondern lässt, also das Outsourcing findet da eher auf der Software-Ebene statt, Cloud. Ich bezahle dafür, aber was ich brauche, you pay as you get it.
Ja, Moment, Cloud kann man ja noch verschieden aufziehen. Ich kann noch mein eigenes Rechenzentrum betreiben.
Ja, es gibt verschiedene
Versionen.
Und kann
die internen Dienste privat, als Cloud anbieten.
Privat, public oder hybrid. Tendenz geht zu hybrid.
Zu hybrid, da habe ich dann die wichtigen Sachen, hoste ich selber. Und das, was nicht so wichtig ist, das gebe ich dann eben zu einem dieser Cloud-Anbieter.
Was ich in der public, wo auch nicht so gefährlich ist.
Ja, das kann man dann zu den Amazon-Anbietern oder wer auch immer das macht, geben.
Das ist die Tendenz. Hybrid, mit je nachdem, wie sicher es sein muss und wie sehr ich das noch im eigenen Unternehmen halte. Aber die Tendenz und alle Anbieter, die einen Namen haben, ich nenne die immer die namhaften, müssen Cloud anbieten.
Das heißt ja auch für einige Firmen, dass es einen regelrechten Paradigmenwechsel gibt. Ich denke zum Beispiel an den Weltmarktführer in der ERP-Software, SAP. Die haben es schon mal versucht vor einiger Zeit, Business by Design hieß das, die Software als Mietsoftware anzubieten, waren damit nicht sehr erfolgreich, weil die Softwarearchitektur von SAP ist sehr monolithisch. Die kommen ja aus einem IBM-Vergangenheit heraus, aus einem Mainframe-Vergangenheit.
SAP ist altproprietär von der Historie her, ne?
Ja. Die Software mit ihren, also die SAP-Datenbank hat über 10.000 Tabellen und wer das denn versucht aufzubrechen, das wird recht schwierig. Das ist eine Herausforderung, die geht man aber jetzt ja bei SAP an, denn man will ja in die Cloud.
Ja, das eine ist, man will in die Cloud, man muss in die Cloud. Was die ja mit HANA machen, das ist ja ein spezielles Datenbankthema, dass die Verarbeitungsumgebung der Datenbanken, ne? Das eine ist ja, dass die abgespeichert sind, ein Archiv, wie sicher sind die da, wo kommen die her? Und dann kommt, wie werden die Fälle bearbeitet? Und das ganze SAP HANA wird ja immer als neue Datenbank verkauft, nach meiner Ansicht technisch falsch, ist eine neue Datenbankverarbeitungsumgebung nach einer Technik, die In-Memory heißt, wo alles sehr stark schon in diesen flüchtigen Speichern gemacht wird, also sehr schnell verarbeitet wird, da sind sie führend und haben alle anderen, also wie Oracle oder IBM dazu gezwungen, auch mit In-Memory-Technik zu arbeiten. Aber anbieten tun alle das aus der Cloud, nicht nur die. Also nicht nur SAP.
Also die In-Memory-Technik ist ja gar nicht so eine neue Architektur. Das heißt ja nur, Ich habe die Datenbank komplett im Memory liegen und damit habe ich Verarbeitungszeiten, die 1000-mal schneller sind, als wenn ich alles von der Platte laden muss.
Ich habe den Teil, der immer wieder verarbeitet werden muss, in der Memory liegen. Das berührt nicht die Archivsysteme. Damit, man muss auch Dinge speichern können, die man nicht dauernd verarbeitet. Aber die man dauernd braucht, sind in der In-Memory.
Die Datenbank hat man drin. Man hat natürlich eine Kopie davon auf der Platte liegen. Das ist übrigens eine große Herausforderung bei der In-Memory-Datenbank, ist gar nicht mal alle Daten nur in den Speicher zu laden. Die große Herausforderung ist, wie speichere ich die Daten ab, dass wenn einer den Stecker zieht, also wenn der Rechner ausfällt, dass die Daten dann nicht verloren gehen. Denn das Kapital des 21. Jahrhunderts sind Daten.
Ja, also es ist entstanden, früher waren die Daten, ich sag's mal, im Archiv abgelegt und wurden dann so schrittweise immer rein und rausgeholt, was wahnsinnig viel Zeit verbraucht, ne? Und das hat man mit dieser In-Memory-Technologie deutlich verbessert. Das, was man dauernd braucht, das wird definiert so, das ist dauernd im Speicher und damit extrem schneller, wie du gesagt hast. Aber das erlöst die nicht, dass sie auch gute Archivstrukturen haben, ne?
Ja, ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, wenn man ein Projekt aufsetzt, braucht man ungefähr doppelt so viel Zeit, um sich um Ausfallsicherheit und Archivsysteme zu kümmern, als um das eigentliche Projekt aufzusetzen.
Absolut.
Aber wir sind ja beim Datenzentrum der Zukunft. Wir haben also festgestellt, Cloud ist das Thema des Tages. Geht nur mit Virtualisierung. Alle Arbeiten virtualisieren. Die Mainframes konnten das fast immer schon. PCs können es heute. Ich habe auf meinem Rechner auch mehrere virtuelle Maschinen laufen zum Testen oder andere Betriebssysteme mal auszuprobieren. Die ganzen Cloud-Anbieter, Public-Cloud-Anbieter, haben denn da ein paar tausend Server rumstehen oder ein paar zigtausend Server rumstehen, auf denen virtuelle Maschinen laufen. Die werden dann eben als Computer oder nur als Dienst vermietet.
Ja, da gibt's ja namhaft die Pioniere aus dieser Ecke. Das ist ja das von Amazon, AWS, dann Google und Microsoft mit Azure. Das sind Anbieter, die also in einem begreifbaren, erfahrbaren, auch mittelstandsorientierten Angebot aus der Cloud von sich reden gemacht haben und die Großen wiederum in die Cloud gezwungen haben.
Ja, dann gibt's noch so ein paar kleinere Anbieter wie T-Online, wie QSC.
Ja, gut. Die Telekom-Firmen mussten da auch drauf abspringen, weil es letztlich über ihre Netze läuft.
So, das heißt, wir haben also Cloud Computing. Wir haben die Cloud-Server irgendwo in einem Rechenzentrum stehen. Aber wir brauchen nach wie vor, meine ich, die Mainframes. Die haben eine besondere Ausfallsicherheit, weil sie eine andere Architektur haben. Und was sie eben können, sind schnelle Transaktionen.
Würde ich anders ausdrücken. Bestimmte Aufgaben brauchen nach wie vor die Mainframe-Architektur, die weitgehend bei der IBM ist. Also sehr stark Eingabe-Ausgabe orientierte, also ganz klassisch sind alle Verwaltungsaufgaben bei den Banken, wo sehr viele Daten geschaufelt werden. Beispiel haben wir ja genannt, weißrussische oder russische Eisenbahnen, die Deutsche Bahn wird das wahrscheinlich auch haben, Lufthansa. Also alle, die so Datenstrukturen haben, die brauchen nach wie vor Mainframe. Also nicht prozessorientiert, sondern dataorientiert.
Da sind wir dann an sich auch bei dem nächsten.
Und zwar relationale Daten.
Wenn ich keine relationalen Daten habe, wenn ich denn, wie du es immer gerne nennst, polystrukturierte Daten habe, das große Thema Big Data.
Ja, gut. Also alles, was zum Beispiel die Telefondaten oder Userdaten. Heute wird Fernsehen über Ding angeboten. Also die massive Welt der Telefondaten alleine, der Kommunikationsdaten ist so eine Welt, ne?
Dieses Big Data, dieses Schlagwort, da hast du dich ja intensiv mit befasst. Was heißt das für uns in der Zukunft?
Also meine erste Antwort darauf ist, Big Data konnte bis vor einiger Zeit IT-technisch nicht gehandelt werden. Drum war das so ganz nett, das hat sich entwickelt, aber im Gegensatz zu Geschäftsdaten, weißt, Auftrag, Rechnung und so weiter, das war ja klar, wird das schon seit 30, 40 Jahren gehandelt durch so etwas wie ERP und so weiter. Aber jetzt haben wir durch die Explosion dieser personennahen Daten, also allein Facebook mit seinen Freunden und das Zeug, ne? Also diese ganzen sozialen Netze, es sind wahnsinnig viele Daten entstanden, die Geschäftswelt nutzen will und die Anbieter der IT denen anbieten wollen. Und das ist nach meiner Ansicht die Explosion von Big Data. Das wird dann immer nur als Sicherheitsthema dargestellt. Das ist falsch. Das ist natürlich auch ein massives Sicherheitsthema. Aber Big Data ist eine Datenexplosion verschiedenster Nutzerdaten, die wir vorher nicht handeln konnten und jetzt handeln müssen. Das ist meine Kurzprognose.
Also heißt das, wir müssen die verschiedenen Datenströme oder Datenquellen, die wir haben, zusammenführen. Dafür brauchen wir denn,
Ich weiß nicht, ob zusammenführen das richtige Wort ist. Wir müssen sie bearbeiten können.
Das heißt aber, wir brauchen eine ganz andere Softwarearchitektur,
Hardwarearchitektur.
Ja, ja, klar, Hadoop zum Beispiel.
Hadoop zum Beispiel, ja.
Das ist eine spezielle.
Man muss die Zeit alle drauf aufsetzen. Es bilden sich gute Startups für Non-SQL-Daten, NoSQL-Datenbanken, MonoDB, glaube ich, Hadoop, und so weiter. Also hier entsteht eine neue, in Anführungszeichen, Datenbankwelt, die das handeln kann.
Muss man vielleicht mal zwei Sätze zu sagen. Eine SQL-basierende Datenbank, eine relationale Datenbank, ist in Tabellen, also wie in Excel-Sheets, sage ich immer ganz platt, organisiert. Und da kann man dann eben mit einer Abfragesprache der Standard Query Language SQL kann man an diese Daten wieder rankommen, kann da Abfrageprozesse starten, kann Aktualisierungen starten, kann Backups machen, alles Mögliche.
30, 40 Jahre altes, erprobtes Wissen.
Ja.
Und aber das andere ist neu und das muss man können.
Und dass man kann also eine unstrukturierte Datenbank oder eine polystrukturierte Datenbank nicht mit SQL abfragen, weil SQL ist tabellenorientiert.
Ja, ja.
Und da gibt es nicht recht. Und deswegen gibt es neue Techniken wie Hadoop, die man eben nicht mit SQL bearbeitet, die man anders abfragt.
Und wie Hadoop, die kommen aus dem freien Angebot, ne?
Hadoop kommt über die Apache-Stiftung, ja.
Ja, genau.
Und ich habe noch eine Prognose für die Zukunft. Ich behaupte, dass diese Supercomputer, diese HPCs, in Zukunft verstärkt in den Rechenzentren zu finden sein werden.
Kann gut sein, wenn entsprechende Aufgaben gelöst werden müssen.
Und zwar im Zusammenhang mit Big Data, behaupte ich das.
Ja, also HPC und Big Data ist sicher ein Thema, welche HPC-Ansätze besonders hilfreich sind, um diese massive Datenflut in Menge und Form, ne, muss man immer dazu sagen, Menge und Form. Weil wir müssen Bilder verarbeiten, wir müssen Texte verarbeiten, nimm allein das Callcenter, wenn die alle ihre Anrufe, das ist ja dann eine Verarbeitung von Sprachabfolge oder Bilder. Das ist eine riesige Aufgabe und da könnte gut HPC, also High Performance Computing und die Mathematik, die dahinter steckt, eine Rolle spielen.
Denn immer dann, wenn man Matrizen hat, dann ist der Supercomputer unschlagbar. Das sind eben die TNEs und Crays und Next.
Ja, Vector und Matrizen und so weiter. Die Aufgaben sind bekannt und die werden wahrscheinlich auch über diese Big Data Herausforderungen in ein breiteres Anwendungsfeld gehen.
Und noch eine Behauptung können wir einfach so aufstellen, dass die Schüttgutrechner, wie du so sagst, ich finde das Wort toll einfach,
ja,
diese Schüttgutrechner werden auch nicht aus dem Rechenzentrum verschwinden.
Die werden aber stärker gebündelt sein müssen.
Ja gut, die steigen ja auch in der Leistung, aber die werden weiterhin die Aufgaben übernehmen, die sie auch heute haben. Denn solange das Internet existiert, werden wir Webserver brauchen.
Die Leistung ist nicht das Problem, Heinz. Das Problem ist die physikalische Versorgung, also Stromlüftung und so weiter, und das Management. Wie weit kann ich das noch mit welcher Mannschaft managen? Also hier ist Automatisierung und Reduzierung von der physikalischen Leistung angesagt.
Das ist ja im vollen Gange im Moment. Diese VMware und wie sie ganzen Firmen heißen, kümmern sich immer mehr um die Verwaltung dieser riesen Rechnerfarmen. Und weniger um die eigentliche Software, weil die ist fertig, die gibt es.
Das ist der Battle of Data Center, die Schlacht der Datenzentren, eindeutig.
Aber der Webserver wird da sein, wir werden weiter, solange wir noch E-Mails austauschen, werden wir E-Mail-Server brauchen. Die Datenserver könnten mit auf die Mainframes rutschen, wenn man auch denn das eventuell irgendwann mal als In-Memory-Technologie aufbaut.
Wir brauchen gute Speichertechniken, die von verschiedenen, die sind unabhängig von der Mainframe. Die Mainframe greifen auch auf Großspeicher. Speicher hat sich schon lange getrennt, Heinz.
Dass sowas wie dann die, wie heißen sie, EMC oder sowas.
Ja, EMC ist ein guter Laden, ja. Und alle Großen haben gute Speicherangebote. HP, ja. IBM,
alle.
EMC sowieso, EMC ist ein Pionier bei Speichern, ne?
Ausfallsicheren Speichern.
Also ich denke auch, dass die Speicherfrage sogar größer ist als das Computing, also das Rechnen. Das Rechnen haben wir ganz gut im Griff. Aber das Speichern, Ein- und Aus, Kommunikation, also wir sind wieder back to the future mit den Daten. Das heißt wieder Datenverarbeitung.
Es gibt jetzt noch einen Aspekt mit dem Rechenzentrum. Wir haben also unsere Spezialrechner, nennen wir das mal, also Mainframe Supercomputer, die Datenserver, also hier PowerPC zum Beispiel, oder Power heißt der heute nur noch, Power 8. haben unsere Datenbanken und sowas alles da laufen. Aber die nächste Herausforderung, die ich sehe, ist die Anbindung dieser riesigen Rechenzentren, dieser riesen Datenmengen an die normale Außenwelt.
Richtig. Das alte Stanford-Thema, Verbinden von Rechnern, das ist sehr groß. Also Speicher und Communication ist herausfordernder im Vergleich zu Computing, also zum Rechnen, zur Prozessverarbeitung in den Prozessoren.
Im Moment ist man ja dabei, diese Netzneutralität zu kippen, dass man sagt, okay, bestimmte Datenangebote haben, die man entweder besser bezahlt oder die andere Inhalte haben, haben Vorrang vor anderen, was ja schon im Ethernet-Protokoll, also im IP-Protokoll vorgesehen ist. Werden denn auch die Rechenzentren sich zukünftig schnellere Leitungen kaufen müssen, damit sie überhaupt noch ein Cloud-Angebot anbieten können?
Also mein Gefühl sagt mir, dass wir diese mit den Prioritätsdingen, dass sich das nicht vermeiden lässt. Also wenn man, ich sage es jetzt mal böse, und ich denke nicht in die Richtung, wenn man IT-Kommunismus, reinen Datenkommunismus, alles ist gleich, das lässt sich unter wirtschaftlichen Bedingungen nicht halten. Da muss man schauen, wie viel es gleich ist und wer für extra Geld oder Sonderaufgaben, aber eher extra Geld, schnellere Datenautobahnen kriegt.
Fassen wir mal zusammen. Aus der Vergangenheit kommend in die Zukunft schauen. Die Rechenzentren werden sich etwas ändern, sie werden bleiben, sie werden sich etwas ändern, sie werden größere Datenmengen verarbeiten müssen. Wir werden mehr Spezialcomputer da sehen, neben den Standard-Webservern und Mail-Servern und sowas, Datenbankservern. Und wir werden mit der Kommunikationstechnik noch einiges sehen werden, mit dem wir vielleicht heute noch gar nicht rechnen.
Ja, das sehe ich so, Hans. Das kann man uneingeschränkt unterschreiben.
Okay.
Wichtiger Ausblick für die Zukunft.
Rudi, ganz herzlichen Dank nach München.
Ich bedanke mich nach Birnbachtal.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, eine ganz schön lange Zeit und eine große Spanne und große Entwicklung, was es da gegeben hat und was es weitergeben wird. Ohne Rechenzentren geht's also in Zukunft auch nicht.
Ich hätte sogar noch was, da kannst du vielleicht was zu erzählen, dass es auch ohne Rechenzentren überhaupt nicht geben würde. Wir haben ja sehr viel in dem Beitrag über Datenverarbeitung und so Sachen gesprochen. Was gar nicht bei uns vorgekommen ist, ist das, was wir täglich auf unserem Daddelfon sehen, auf unserem Smartphone sehen, und zwar das mobile Internet. Aber Wolfgang, ich bin sicher, da weißt du viel mehr drüber.
Ja, zumindest habe ich ja nun jede Menge Erfahrung damit gemacht. Ich war von Anfang an eigentlich mit dabei, obwohl dabei sein ist schon ein bisschen übertrieben, denn es war ja eine Krücke. Eine fürchterlich langsame, komplizierte, unsichere Krücke, die wir da hatten. Doch wenn wir mal so zurückdenken, wie und wann ging es denn eigentlich los? Wer weiß denn das noch? Auf der CeBIT 1999, da wurde WAP, Wireless Application Protocol, erstmals vorgestellt. Die Technologie, naja, das waren so erste ganz, ganz kleine babyhafte Schritte. Wir hatten eine Übertragungsrate von 9,6 Kilobit pro Sekunde. 9,6.000 Bit pro Sekunde. Also nix. Bisschen schneller als Morsen war es schon, aber auch damals gab es schon Bilder im Internet und es hat einfach nicht ausgereicht. So, und dann müssen wir noch dazu sagen, das hat damals pro Minute 40 Pfennig gekostet. Also mal so eine Stunde im Internet surfen. Das war schon ziemlich teuer. Und die Langsamkeit, die es ja gar nicht gibt, ist ja nur die Abwesenheit von der Geschwindigkeit. Also es gibt ja nur Schnelligkeit eigentlich, aber die minimale Geschwindigkeit, die hat die Sache eigentlich, gar nicht hochkommen lassen am Anfang. Ich kann mich erinnern, ich war im Dänemark im Urlaub auf Röm, ziemlich im Süden, also ein bisschen nördlich vom Hafen Horneby. Und da in einer Ferienwohnung, da hatten wir hinten so eine Terrasse dran und ich hatte, wie eigentlich immer, einen Arsch voll Technik dabei, einen Schiebemast und eine GSM-Antenne und viel Kabel und meinen Nokia Communicator. So, also Antenne an den Mast montiert, das Ding hochgeschoben, und dann Richtung Deutschland gucken lassen. Denn so Sachen wie irgendwo in Dänemark da ins Netz gehen, ich weiß gar nicht, ob das da bei denen schon machbar war oder so. Und da hätte man da natürlich dann auch eine Datenkarte kaufen müssen. Nee, Sylt ist ja nicht weit. Man konnte es ja sehen. Und dann habe ich das einfach mal versucht. Also, es ging. Ich habe da mal testweise versucht, Lotto zu spielen. Aber das war, kein großes Problem. Es hat, glaube ich, weniger als 2-2,5 Stunden gedauert, bis ich einen einzigen Tipp abgegeben hatte bei einem Anbieter im Internet. Und nur um mal zu sagen, wie mühsam und grausam damals diese Geschichte war. Eine richtig stabile Verbindung habe ich nicht hinbekommen, trotz dass ich da mit einer Antenne und mit Gewinn gearbeitet habe, dass jedem Postler die Haare ausgefallen wären. Aber das war nun mal der Anfang. Dann allerdings gab es einen kleinen Schritt in die Zukunft, denn man hat da umgestellt. Da kam ein neuer Begriff, GPRS, General Packet Radio Service. Da war dann eine Übertragung von bis zu 55 Kilobit pro Sekunde möglich, von 9,6. Also eine Faktor 6 ungefähr, das war schon ein ganz schöner Sprung. Der Unterschied war, wie der Name schon sagt, dass die Datenübermittlung dann in kleine Päckchen verpackt wurde und dass man diese Päckchen verschickt hat. Damit war es natürlich dann auch möglich, das Datenvolumen beim Provider zu zählen und man konnte dann quasi nach Datenvolumen abrechnen. Das war ja bei WAP nicht möglich, da hat man über die Verbindungszeit abgerechnet. Das heißt also, selbst wenn ich davor gesessen habe und nichts gemacht habe, weil der Mittagsschlaf mich übermannt hatte, lief eigentlich immer der Kostenzähler weiter bei WAP, bei GPRS dann nicht mehr. War schon mal ein großer Vorteil. Man konnte Pausen machen, man konnte always on sein, diesen Begriff da gab es damals noch gar nicht, aber es ging eben. Nun sind natürlich 55 Kilobit pro Sekunde immer noch eine Lachnummer aus heutiger Sicht. Aber viel mehr gab es eben nicht. Dann kam ja diese immer noch umstrittene und für mich absurde Versteigerung von Frequenzen. Da hat der Staat etwas, was gar nicht da ist, was es gar nicht gibt. Denn eine Frequenz ist ja nur die Beschreibung von Schwingungen. Da hat der Staat, sagen wir mal, das Nutzungsrecht für bestimmte Frequenzbereiche versteigert. Damals, das war im Sommer 2000, für 98,8 Milliarden D-Mark. Das war eine Summe. Fast 100 Milliarden D-Mark. Einige haben sich ja auch überhoben dabei. So, und damit konnte man dann UMTS, Universal Mobile Telecommunication System, aufbauen. Ein neuer Standard, ein neues Verfahren. UMTS hat sich in Deutschland wegen dieser Wahnsinnskosten auch nur sehr schleppend entwickelt. Da kam nicht so sehr viel. Für Firmenkunden hat man dann erstmal 2003 so ein paar Probeläufe gemacht. Und als Privatmensch ging es erst 2004 mit UMTS los. Der nächste Standard, Übertragungsstandard, das war EDGE, teilweise auch Edge genannt. Enhanced Data Rates for GSM oder GSM Evolution. Diese Weiterentwicklung eigentlich zu dem GSM-Standard, die ging auch in Deutschland relativ spät los. Erst im Frühjahr 2008 hat man dann so verstärkt diese Technik als Vorstufe zu UMTS flächendeckend verfügbar gemacht. Das heißt also, UMTS war in dem Sinne da noch nicht mal etabliert. Man hat nur GSM aufgebohrt mit diesem Edge-Standard. Im Gegensatz dazu konnte man zum Beispiel in der Schweiz schon 2005 flächendeckend mit diesem EDGE arbeiten. Also Deutschland ist ein technologisch verschlafenes Land, was ich hauptsächlich darauf zurückführe, dass der Staat einfach die Hand aufgehalten hat für eine virtuelle Eine Leistung ist ja gar nicht. Die Frequenzen hat ja liebe Gott gemacht. Und der Staat hält nur die Hand auf. Jo, und dann kam wieder die CeBIT, 2006. Da wurde der UMTS-Standard endlich ganz offiziell aus der Taufe gehoben. Mit HSDPA und HSUPA. Das sind also Standards für Upload und Download. Und die Übertragungsraten konnten nun wirklich ganz deutlich gesteigert werden. Man kam dann auf die damalige Geschwindigkeit, die man damals auch bei den DSL-Anschlüssen hatte. Ja, und dann hat man wieder in Deutschland warten müssen, obwohl andere Länder sich da schneller entwickelt haben. Und man hat auf diesen UMTS-Standard dann den LTE, diesen Long-Term Evolution Standard, folgen lassen. Und damit war es nun möglich, noch höhere Bandbreiten zu erreichen. Und heute können wir ja wirklich Megabit darüber übertragen. Die Geschwindigkeiten sind sehr angenehm, muss man sagen, aber für die Zukunft natürlich noch nicht ausreichend. Tja, dieses LTE, das hat den großen Vorteil gehabt, dass es sich gegenüber WiMAX durchsetzen konnte, weil die Umrüstkosten von UMTS auf LTE deutlich günstiger waren. Bei WiMAX hätte man eine andere Technologie, andere Struktur aufbauen müssen und deswegen kam LTE eigentlich als favorierter Nachfolger zu UMTS in die Welt, auf die Welt. Allerdings auch wieder nicht zuerst in Deutschland. Also wir sind da schon technologisch gesehen Entwicklungsland. Denn es fing an in Stockholm und in Oslo. Da wurden die ersten LTE-Netze in Betrieb genommen. Wir hatten damals eine Download-Geschwindigkeit von 100 Megabit pro Sekunde. Darf ich daran erinnern? Wir haben angefangen mit GSM mit 9,6 Kilobit und jetzt bei LTE hatten wir am Anfang 100 Megabit pro Sekunde. In Deutschland wurden dann die Frequenzen erstmal wieder versteigert. Das war im Mai 2010. Da habt dann Vodafone und Telekom und Telefonica Germany, also das ist diese O2-Sache, die haben da zugeschlagen und seit Mitte 2010 gab es dann in ganz begrenzten Gebieten die ersten LTE-Netze. Mittlerweile hat man weit mehr als die Hälfte von Deutschland abgedeckt, aber es ist klar, die Firmen wollen alle Geld verdienen, also gehen sie dahin, wo sie am meisten Kunden bedienen können und irgendwelche Ecke oder im flachen Land oder wenig bewohntes Gebiet wird auch da stiefmütterlich behandelt. So, und was macht man jetzt mit diesen Frequenzen und mit diesen Übertragungsgeschwindigkeiten und mit diesem drahtlosen Internet? Als erstes Smartphone, ich sage immer Klugklaut, nur damit die Leute auch wissen, was es ist, bezeichnet man von IBM das Simon oder Simon. Das ist so eine Mischung aus Mobiltelefon und PDA gewesen. Hatte schon ein Touchscreen und wurde 1994 vorgestellt. Damit konnte man zum Beispiel Telefax verschicken. Es konnte als Pager dienen. Man konnte sogar schon Nachrichten per E-Mail verschicken und natürlich telefonieren. Es hat zwar nur ein Schwarz-Weiß Display gehabt und bei einem Neupreis von damals so um die 900 Euro, da war das nicht für jedermann gedacht. Es wurden auch nur etwa 50.000 von diesen Teilen verkauft und es ist gar nicht so bekannt geworden. Und dann hat sich allerdings Nokia aufgemacht und die haben sich ja sehr schnell zum Marktführer entwickelt. Und die haben mit dem Communicator, ich sprach das schon an, dann eine Serie von Mobiltelefonen entwickelt. Es gab unterschiedliche Versionen, die immer weiterentwickelt wurden, mit einer kompletten Tastatur, gut, man musste die Finger ein bisschen enger zusammenhalten, ist klar, aber eine richtig große Tastatur ging natürlich nicht. Wo soll man die einstecken? Und diese Communicator waren sogar schon multitaskingfähig. Und WLAN konnten die letzten Modelle schon. Das heißt, also, ich konnte sie zu Hause bei mir in meinem WLAN verwenden. Und wenn ich unterwegs war, dann über das Telefonnetz, über das UMTS oder GSM-Netz, wenn man es eben ganz langsam machen wollte, konnte, wenn es nicht anders ging. So, und dann 2002 kam BlackBerry. Damals hießen die aber noch RIM. Mit den ersten Smartphones, und die haben aber auch als Zielrichtung wieder Geschäftsleute gehabt. Klar, auch da wollte man erstmal Geld verdienen, man musste die Entwicklungskosten wieder reinbekommen und so weiter. Und die breite Masse, dafür war das eigentlich noch nichts. Nur die Creme de la Creme, die immer allen neuen technischen Schnickschnack haben musste, obwohl sie ihn vielleicht gar nicht unbedingt brauchte, war natürlich dabei. Ich habe keinen Spiegel hier, sonst könnte ich nicken. Und dieses Teil, das war dann eben auch speziell auf Datenverkehr ausgerichtet und konnte über GPRS sehr schnell Daten und Informationen übertragen. Die Sicherheit der BlackBerrys, das war einer der Hauptargumente, dass man eben das, was man darüber übertragen hat, dass das nicht abgehört werden konnte. Naja, heute sieht man die Sache ein bisschen anders, aber okay. Dann kam zum Beispiel Tungsten W von Palm One dazu. Das war ein PDA, welches GPRS konnte, natürlich telefonieren konnte und hatte damals eine recht lange Akkulaufzeit im Standby schon von mehreren Tagen. Speicher damals 16 Megabyte, nicht Gigabyte, Megabyte. Und Prozessor 33 Megahertz, nicht Gigahertz, 33 Megahertz. Das war also der Anfang unserer heutigen Kommunikation. So, wie es weiterging, ich glaube, das weiß jeder von uns selbst. Die Dinger schleppen wir mit uns rum, haben wir in der Tasche, benutzen sie tagtäglich. Ich wollte nur mal zurückblicken, wollte nur mal zeigen, wie fing es an, mit welcher geringen Hardware, mit welcher geringen Übertragungsgeschwindigkeit, mit welchen hohen Kosten.
In der kurzen Zeit ist ja wirklich viel passiert. Und die Roaming-Gebühren, dass sie so gesenkt sind, kann man nur begrüßen, denn warum soll das so viel teurer sein, wenn man Daten hin und her schickt, die werden eh alle übers Internet verbreitet, ob man nun im Ausland ist oder im Inland ist. Gut, die haben alle gut dran verdient, das darf ein bisschen eingestumpft werden. Wolfgang, ein toller Beitrag, ich habe viel dazugelernt, obwohl ich ja auch in der Webzeit groß geworden bin. Und wenn wir uns jetzt überlegen, haben wir also in dieser Sendung einen Rahmen geschlagen von 1964, meine erste Berührung mit dem Computer, bis in die Zukunft rein.
Hm. Ja. Ja, diese nahe Vergangenheit ist ziemlich schnell vergangen. Ich denke, und diese Stunde ist auch ziemlich schnell vergangen, und ich bitte alle unsere Zuhörer einfach mal auf unsere Homepage www.cc2.de, alles in Buchstaben geschrieben, zu schauen. Da gibt es ab und zu mal was Neues. Vielleicht stelle ich auch mal wieder was Neues ein, denn der Kollege Back ist ja in Urlaub. Und Sie finden dort den Link einmal zu unserem Forum und zum anderen zu unserem Shop. Und wenn Sie irgendwelche Fanartikel, Cappies, T-Shirts, was auch immer benötigen, würden wir uns freuen, wenn Sie sich diese Sachen bestellen bei dem Shopbetreiber Thomas Ritter. Und der liefert eigentlich immer schnell und prompt und ist ehrlich. Und Sie brauchen keine Angst zu haben, dass Ihnen irgendjemand Geld wegnimmt bei uns im Shop. Das gibt's bei uns nicht, sowas.
Ja, damit sind wir denn mit der Sendung durch. Ich möchte mich im Namen von uns beiden bei Ihnen ganz herzlich bedanken, dass Sie dabei waren, dass Sie ausgeharrt haben. Wir hoffen, dass Ihnen unsere Themen, unser großer Themenumschlag gefallen hat. Und wir freuen uns, wenn Sie nächsten Montag wieder dabei sind.
Dann machen wir es aber nicht so lange. Daumen nach oben.
Haben wir.
Immer ein Bit übrig behalten heißt das.
Ja.
Und tschüss.
Und tschüss.